Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag, meine werte Damen und Herren. Begrüßt Sie aus dem Neumarkter Studio Gabi Mesey. Herzlich willkommen. Folgende Themen haben wir für die August-Ausgabe der Gemeinschaftssendung vorbereitet. Europäische Jugend- und Kulturwoche in Temeswar, die Hauptversammlung des Weltdachverbandes der Donauschwaben e.V. fand in Verisvár in Ungarn statt, das 13. Weltfreundschaftstreffen der Elleker Heimatvertriebenen, Forschungsarbeiten in Kalugaren, Kreis Mirasch, deutsche Wallfahrt nach Maria Radna, Orgelsommerkonzerte in Mediasch und Heimattreffen in Reichelsdorf. Das sind unsere Themen heute. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Die 16. Auflage der Europäischen Jugend- und Kulturwoche wurde Anfang August in Temeswar ausgetragen. 8 Jugendtrachtenensembles aus verschiedenen Regionen der Europäischen Union machten daran mit. Gastgeber waren der Temeswarer Jugendtrachtenverein Banater Rosmarin und das Deutsche Forum Banater Jugend. Ein Beitrag von Adi Ardelian.
Herzlich willkommen zur Eröffnungszeremonie der 16. Auflage der Europäischen Jugend- und Kulturwoche. Diesmal in Temeswar, Banat, Rumänien.
Mit diesen Worten wurde die Europäische Jugend- und Kulturwoche am Montag im Karl-Singer-Festsaal des Adam-Müller-Gutenbrunn-Hauses in Temeswar eröffnet. Zu den Akkorden der Hymne dieses Festivals wurden die Fahnen der teilnehmenden Länder auf die Bühne gebracht und die Jugendgruppen begrüßt. Das waren die Nachfolger des Milesius-Clans aus Ennis, Irland, die Gruppe Renania Alliance aus Biesheim, Elsass, Frankreich, die Volkstanzgruppe Philanders der Österreicher aus Südtirol, Italien, die Tanzgruppe San Gimignano aus Sardinien, ebenfalls Italien, die Gruppe Danzas Postiget aus Alicante, Spanien, die Volkstanzgruppe Vetra aus der Region Klaipeda in Litauen, die Löwe-Tanzgruppe der Ungarndeutschen aus der Branau und das schwäbische Ensemble Banater Rosmarin als Vertreter Rumäniens und Gastgeber des Festivals. Die Gäste begrüßte seitens der deutschen Gemeinschaft der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Ladies and Gentlemen, first of all, allow me please to welcome you all here in Timișoara. I'm happy that you are our guests and I hope you will spend a very good time here with us together.
Durch ihre Vertreter waren im Saal 25% der Mitgliedstaaten der Europäischen Union anwesend. Dies hielt die Vorsitzende des Jugendtrachtenvereins Banater Rosmarin, Edith Singer, in ihrem Grußwort seitens der Gastgeber fest und bedankte sich bei all denen, die dieses Festival bereits zum zweiten Mal nach Temeswar gebracht haben.
Durch unser gemeinsames Wirken in dieser Woche wollen wir die Tatsache vermitteln, dass das vereinte Europa für uns nicht ein vereinheitliches Europa bedeutet, dass Einheit in Vielfalt heißt, die nationalen Eigenständigkeiten und Identitäten der einzelnen Mitgliedstaaten kennenzulernen und zu achten und im Miteinander Respekt vor der Geschichte und der Befindlichkeit der anderen zu haben.
Die Europäische Jugend- und Kulturwoche wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen und sie findet jedes zweite Jahr in einem jeweils anderen Teil Europas statt. Für diese 16. Auflage dachte sich das Organisatorenteam ein besonderes Programm aus. Nach der Eröffnungszeremonie, gefolgt von den Auftritten aller 8 Volkstanzensembles, machten die Teilnehmer mit ihrem Programm 2 Abstecher nach Deta im Kreis Temesch und nach Gutenbrunn im Kreis Arad. Die Auftritte der Banater Rosmariner wurden dabei durch örtliche Gruppen ersetzt. Die Tanzgruppe Edelweiß des Deutschen Forums aus Deta bzw. das rumänische Folklore-Ensemble Doina Mureșului und die Kindertanzgruppe aus Kessens bei Gutenbrunn. Der Jugendtrachtenverein Banater Rosmarin war somit zum zweiten Mal Gastgeber der Europäischen Jugend- und Kulturwoche, nachdem er bereits 2004 alle teilnehmenden Gruppen nach Temeswar zur 10. Auflage des Festivals eingeladen hatte. Sorana Baker ist Vorsitzende des Deutschen Forums Banater Jugend, zu dem auch der Jugendtrachtenverein gehört.
Wir sind seit 1996 dabei. Zum ersten Mal waren wir, als die Woche in Pécs stattgefunden hat. Wir sind froh, dass wir schon zum zweiten Mal die Chance bekommen haben, diese Woche in Temeswar zu veranstalten. Es sind 250 Teilnehmer aus 7 europäischen Ländern und wir sind stolz, nochmal die Europäische Jugend- und Kulturwoche in Temeswar gut organisiert zu haben.
Ich bin Helmut Heil, Leiter der Löwetanzgruppe und komme aus Petschiff-Kirchen. Wir sind eigentlich seit 92 dabei. Das war dann in Südtirol und dann haben wir schon unsere erste Woche organisiert. Und dann habe ich gedacht, ja, wir müssen ein bisschen noch diesen Kreis erweitern. Und so habe ich dann Banate Rosmarin auch eingeladen. Und ich kann ruhig sagen, es war eine sehr gut organisierte, sehr gute Woche. Die Programme waren gut, die Auftritte waren gut, Essen, Trinken war gut, alles war gut.
Ich heiße Marlene und ich komme aus Spanien. Ich fand das ganz anders, weil die Kultur auch sehr anders ist als unsere. Und wir haben das viel genossen, weil viele Gruppen gekommen sind. Wir haben Spaß zusammen, wir machen auch Partys abends. Wir sind schon Freunde mit den anderen Gruppen, weil das so viele Jahre schon geht. Und wir genießen es einfach ganz viel.
Ich bin der Marc, sie ist die Fanny und wir sind die Leiter der Tanzgruppe Rennen Allianz aus Biesheim, Elsass, Frankreich, Europa. Das ist was super, einfach super. Schönes Wetter, schöne Freundschaft, schöne Treffen, eine wunderschöne Stadt. Die hatten wir in 2004 schon mal besichtigt und heute ist alles wieder neu. Die Plätze sind wunderbar, einfach ganz schön, schön, schön.
Ich bin Michael Niederstetter von der Volkstanzgruppe Philanders aus Südtirol, Norditalien. Ja, es war wieder eine sehr tolle Woche mit vielen tollen Momenten, Auftritten und wir hatten eine sehr schöne Zeit hier in Rumänien. Am meisten gefallen haben uns die Abende, an denen wir gemeinsam tanzen konnten und unsere Tänze austauschen konnten und das war super wieder. Das ist das Tolle, dass man eine Einheit bildet, eine Gruppe und einfach Spaß hat und vom Alltag mal abhauen kann ein bisschen.
Ich muss lange überlegen, bei den zurückliegenden 15 Wochen, ob es eine Woche gab, wo schon am ersten Tag nach der Ankunft der Gruppen so eine tolle Stimmung war.
Schlussfolgerte Festivalvorsitzender Günter Volk kurz vor der Abschlussgala.
Und diese Stimmung hat sich also dann bis heute fortgehalten und ich denke, dass also heute noch ein Höhepunkt kommt. Und ich denke, wenn die Begeisterung bei den jungen Menschen so anhält, wie es also jetzt diese Woche der Fall ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es also noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre so weitergehen könnte. Es sei denn, Europa bleibt zusammen. Ne? Da könnte ich also jetzt eine Verbalohrfeige an die Politiker geben. Wenn sie jetzt mehr Gelder geben für diese Art der Kultur- und Jugendarbeit, dann denke ich, dass die Probleme, die jetzt offensichtlich auf Europa zukommen, leichter zu lösen wären, weil die Politiker von morgen sind die Jugendlichen von heute. Ne?
Innerhalb der Abschlussgala am Freitag stellten die 8 Ensembles ihre eigenen Volkstänze noch einmal, diesmal im Temeswarer Jugendkulturhaus vor und verliehen dabei der europäischen Vielfalt Ausdruck. Zum Schluss aber wurde der Einheitsgeist hervorgehoben und je ein paar von den 8 verschiedenen Ensembles trugen gemeinsam einen europäischen Tanz vor. Danach stimmten die Musiker aller Gruppen die Hymne des Festivals an, während die Tänzer mitsangen. Die erste Strophe auf Deutsch, die zweite auf Italienisch, die dritte auf Englisch und die vierte jeder in seiner eigenen Sprache. Anschließend ertönte die Europahymne, wobei die Banate Rosmariner die Fahne des Festivals an die Philandern übergaben, denn die 17. Auflage der Europäischen Jugend- und Kulturwoche wird 2018 in Südtirol, Italien, ausgetragen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Im Rahmen des dritten Welttreffens donauschwäbischer Kulturgruppen aus Brasilien, den USA, Kanada, Deutschland und Ungarn vom 29. Juli bis zum 10. August fand im Schiller-Gymnasium Verisvár in Ungarn die Hauptversammlung des Weltdachverbandes der Donauschwaben e.V. mit Neuwahlen des Präsidiums statt. Über die aktuellen Zielsetzungen sprach mit dem altneuen Präsidenten Stefan Ihas von der ungarn-deutschen Redaktion in Fünfkirchen, Eva Gerner.
Was hat der alte neue Präsident für die Zukunft des Weltdachverbandes vor? Wie soll die Arbeit fortgesetzt werden? Wo liegen die Schwerpunkte?
Bei mir liegen die Schwerpunkte die Jugend. Das ist für mich die Jugend die wichtigste, was es gibt. um die Zukunft des Welttanzverbandes der Donauschwaben zu sichern.
Und gibt es da gute Chancen oder verliert die junge Generation das Interesse, was ja durchaus zu verstehen ist?
In Deutschland verliert die Jugend die Interesse. In Österreich gibt es überhaupt nichts mehr. Wo und was ist, ist einmal in Brasilien, auf der Siedlung Entre Rios, hier in Ungarn. Aber ansonsten, die Banaderschwaben in Deutschland sind noch sehr stark, aber bei der donauschwäbischen Seite geht es langsam zu Ende. Ungarn-deutsche Tanzgruppe gibt es nur noch eine in Deutschland und dann ist es Ende.
Ich denke, die Banater sind aktiver, die Banater sind aber später dahin gekommen.
Ganz genau, die sind später gekommen und sind sehr aktiv auch noch. Es werden immer neue Gruppen gegründet und es läuft sehr gut bei der Banater noch.
Gibt es geschätzte Zahlen, wie viele Donauschwaben überall zerstreut auf der Welt leben, wie viele aus diesem Donauraum dahin gekommen sind, überall hin und wie viele sie heute sein können?
Es gibt die geschätzte Zahlen, so um die 100.000 bis 150.000 Donauschwaben, die auf der ganzen Welt. Es sind viele donauschwäbische Gruppen, wo Vereine drin sind, aber es gibt Leute, Donauschwaben, wo nicht in den Vereinen drin sind.
Ja, ja, weil sie kein Interesse mehr haben, oder?
Ja, ganz genau. Ist kein
was,
Interesse.
Was verloren geht, das ist die Sprache, nicht? Wenn man nicht in Europa ist. Also in Deutschland verständlicherweise nicht, aber dort geht das andere verloren, nicht? Das
ist ja, ganz genau. In Amerika, Kanada geht ja die Sprache verloren. Was, wo noch die Sprache wirklich da ist, ist in Brasilien, auf der Siedlung Entre Rios. Da wird noch Schwäbisch geredet.
Sind aber niemand mehr da.
Leider nicht mehr da. Die muss ja wieder zurück, weil die Schulferien zu Ende sind in Brasilien. Die haben ja nur kurze Winterferien. Bei ihnen ist ja Winter jetzt in Brasilien. Und die haben nur kurze Ferien dann.
Wie ist es in Amerika? Welche Aussichten gibt es dort?
Es gibt sehr viele Gruppen in Amerika. Sie pflegen die Tanzkultur, die Gedichte. Aber es wird untereinander nur Englisch gesprochen. Ist auch verständlich. Die sind weit verstreut. Und dann kommen sie nicht mehr zusammen, dass sie Deutsch reden können. Es gibt manche deutsche Schulen, in Cleveland zum Beispiel oder Chicago, aber ansonsten ist die deutsche Sprache ziemlich.
Aber die Bestrebung ist, die Kultur zu bewahren, also Kulturpflege, darunter versteht man Tanz, Lied, die Sprache weniger, oder? Was ist das Vorhaben?
Es ist ein Vorhaben, dass die Kultur noch beibehalten wird, noch weitergegeben wird, dass die nicht verloren geht. Das Wichtigste ist, die donauschwäbische Kultur nicht, dass sie nicht verloren geht.
Und diese Welttreffen, die finden ja in der Regel oder meistens hier in Ungarn statt, nicht? Also ich glaube, das ist jetzt schon das dritte oder das vierte Treffen, woran ich teilnehme, wo die Donauschwaben sich hier in Ungarn treffen. Aus welcher Überlegung?
Die Überlegung ist da, dass in Ungarn noch viele Kulturgruppen da sind, wo wir zeigen können, wie die Schwaben erlebt haben. Wenn ich jetzt denke an die Sarah, wenn wir die Sarah-Hochzeit zeigen, oder wie wir damals beim zweiten Treffer war, die Bauwärtser-Hochzeit gezeigt haben, oder Wemender-Hochzeit, das ist also, dass wir zeigen können, wie haben die Schwaben hier gelebt noch. Weil hier ist noch nicht gelebt. In Deutschland kann man nicht zum Beispiel schlachten. Und die Hochzeit ist, kennt die Hochzeit nicht. Und viele andere Sachen, kulturelle Sachen, gibt es in Deutschland oder in Amerika. Oder.
Das ist aber alles Vergangenheit. Warum ist das so wichtig? Motiviert das, oder?
Es motiviert das und soll nicht vergessen gerade. Das ist das Wichtigste. Und das geht's mir.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die alten Chroniken erzählen, dass die Einwohner von Reichersdorf, Rickisch, hauptsächlich aus dem Rhein-Main-Gebiet zugewandert und aus ihrer Heimat eine fischreiche Ernährung gewohnt waren, deshalb im wasserreichen, sumpfigen Reichersdorfer Tal unzählige Fischteiche angelegt haben. Die Fischteiche gibt es nicht mehr, aber auf der Sakristeitür der evangelischen Kirche aus Reichersdorf ist ein Ortswappen mit einem silbernen Fischreiher auch heute noch zu sehen. Seit 500 Jahren, wie die angegebene Jahreszahl verrät. Dieses runde Jubiläum feierten im August die ausgewanderten Reichersdorfer, die seit 2012 jedes zweite Jahr auch in ihrem Heimatsdorf ein Treffen organisieren. Christina Molnar hat mit den Organisatoren und Teilnehmern gesprochen.
Mein Name ist Susanna Riemisch-Wachsmann. Ich organisiere das Reichersdorfer Festival in diesem Jahr zum 500. Jubiläum unseres Reichersdorfer Wappens. Ich wohne in Deutschland, bin aber hier aufgewachsen und bin in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Und mein Herz schlägt aber immer noch für Reichersdorf und deswegen komme ich auch immer wieder.
Sie haben es Reichersdorfer Festival genannt. Bis jetzt war es ja nur ein Treffen, das jedes zweite Jahr stattgefunden hat. Warum ist es dieses Jahr ein Festival? Festival.
Ich hatte mich mit guten Freunden mal unterhalten über die Bezeichnung unserer Treffen und wir waren der Meinung, dass es nicht sein kann, dass man immer nur zu Treffen geht. Ich habe dann überlegt, wie kann man es sonst noch nennen? Es hat dann nicht so gut funktioniert mit den Ideen. Es ging mir Begegnungsfest und solche Sachen durch den Kopf, aber es kam dann trotzdem auf ein Treffen raus. Und dadurch, dass wir eben dieses Jubiläum feiern in diesem Jahr, kam dann einfach irgendwann die zündende Idee, da kann man ja ein schönes Festival draus machen mit ein paar kulturellen Punkten. So ist das Reichsdorfer Festival entstanden.
Dieses dauert ja auch jetzt 4 Tage. Was alles haben Sie geplant für dieses Festival?
Wir kochen gemeinsam, wir haben diverse Workshops bei unserem Tischler aus Bayern, einem ehemaligen Wandergesellen. Wir haben eine Weinprobe. Wir versuchen heute Abend auch eine Übernachtung im Heu zu machen. Mal sehen, ob Interesse da ist. Gottesdienst, eine Andacht auf dem Friedhof, also ja, gemeinsam singen, musizieren, eine Musikkapelle kommt.
Was bedeutet so ein Treffen für die Reichesdorfer, die ausgewandert sind? Denn in Reichesdorf leben ja zurzeit nur noch 2 Siebenbürger Sachsen.
Ich muss da jetzt ganz ehrlich sein, das Interesse war nicht ganz so groß, wie ich es mir erhofft hatte und wie ich es mir gewünscht hätte. Aber die Leute, die hier sind, die denken ähnlich wie ich und wollen, dass unser Dorf halt schön bleibt und lebendig. Ich denke, mehr muss ja auch nicht sein. Hauptsache Reichesdorf lebt weiter auch ein bisschen mit uns und für die Reichesdorfer, die halt hier sind.
Ungefähr wie viele Personen sind zu diesem Reichesdorfer Treffen dieses Jahr gekommen?
Also ich kann jetzt noch gar keine genaue Zahl sagen, weil immer mal wieder noch jemand auftaucht, von dem ich gar nichts wusste. Ich würde jetzt mal schätzen, so zwischen 60 und 70, die jetzt wirklich ehemalige Reichesdorfer sind.
Sie kochen gemeinsam? Ist es denn immer so, wenn die Siebenbürger Sachsen sich treffen, überhaupt die Ausgewanderten, dass sie jetzt alle traditionellen Speisen aus Siebenbürgen, aus Rumänien hier essen müssen?
Ja, das ist richtig, wir müssen das essen. Wir baden sozusagen in Mitsch, in Winete. Wir machen heute Lecho und das ist ja dann ungarisch, war dann meine Idee. Das ist uns sehr wichtig, also dass wir diese essen und wir kaufen dann wirklich auch rumänische Produkte von Gogoșar, Winete. Muss alles aus Rumänien sein, sonst will ich es gar nicht. Wir holen uns Pâine de Casă. Das muss einfach sein.
Also die Nostalgie, die gibt es noch.
Ob es nur Nostalgie ist, es schmeckt einfach besser.
Mein Name ist Karl-Heinz Nehmens, bin echter Reichesdorfer und wohne in Northeim bei Heilbronn.
Seit wann leben Sie in Deutschland?
Seit 1993.
Sie braten gerade die Winete. Bereiten Sie denn Winete oder Auberginen auch in Deutschland vor oder lassen Sie das für den Sommer, wenn Sie hier zu Besuch kommen?
Nee, auch in Deutschland auch. Machen wir auch. Frühjahr, Sommer, Herbst spielt keine Rolle. Nach Bedarf.
Ich habe gehört, so gut wie hier in Siebenbürgen schmeckt die Winete nirgendwo.
Ja, anscheinend soll es so sein. Wir kennen die und sind voll begeistert von den richtig guten Geschmack. Naturprodukt, denke ich mal. Und, ja.
Sie sind hier beim Reichesdorfer Treffen. Warum war es für Sie wichtig, dass Sie an diesem Treffen teilnehmen?
Also ich wollte sowieso oder so kommen. Mein Schwiegervater, die haben noch ein Haus hier stehen und haben uns nochmal entschlossen, nochmal herzukommen. Einfach so. Die Tochter wollte nochmal unbedingt mal mitkommen. Also sag, solange es Spaß macht, kommen wir immer wieder.
Wie oft kommen Sie?
Mittlerweile so im 2-Jahres-Zyklus halt.
Was gefällt Ihnen am besten bei diesen Treffen, wenn Sie teilnehmen? Was ist das Schöne daran?
Auch einfach die Leute nochmal zu begrüßen, weil man sich in Deutschland auch nicht so oft sieht, weil wir halt über verstreut sind und dann macht es schon Spaß, mal die alten Erinnerungen nochmal aufzufrischen und irgendwie, ja, einfach das Beisammensein macht richtig Spaß, so wie früher halt.
Mein Name ist Heinrich Meitert. Ich bin auch im Vorstand des Reichesdorfer HUG und ich mache diese Zeitung, Reichesdorfer Bote. Ist gedacht eigentlich nur für die Reichesdorfer, die in Deutschland leben. Wir bringen dann auch viele Artikel aus Reichesdorf, aber immer, was man so im Internet so alles findet. Wir bringen ein bisschen von der Politik, die zurzeit in Rumänien gemacht wird, öfter Bilder, Anzeigen, Todesanzeigen, Geburten, Konfirmationen und sowas ähnliches.
Wie verstreut leben denn die Reichesdorfer in Deutschland?
Sehr verstreut, sehr. Im Norden 2%, im Süden 60%, Westen 10%, Osten so gut wie keiner. Aber sehr weit auseinander. Wenn ich mal jemanden besuchen möchte, mit dem ich Kontakt hatte mein Leben lang. Da muss ich schon meine 300-400 Kilometer fahren.
Wie oft kommen Sie nach Reichersdorf?
Leider ein bisschen zu selten. So alle 4, 5, 6 Jahre. In 30 Jahren war ich jetzt 8-mal da. Aber letzte Mal sind schon 8 Jahre, dass ich da war. Ist ein bisschen zu selten, muss man sagen. Aber wenn ich komme, dann meistens immer nur, um Fotos zu machen, die eine oder andere Story mitzuhören, mitzubekommen.
Wie ist das für Sie, wenn Sie in Ihr altes Heimatdorf zurückkommen? Sie haben ja gesagt, Sie waren seit 8 Jahren nicht mehr. Was für ein Gefühl ist es, wieder da zu sein?
Also Gefühl, so ich sehe jetzt immer nur die Änderungen. Ich bin schon viel zu lange weg. Es sind jetzt über 30 Jahre, dass ich weg bin. Ich sehe jetzt alles ein bisschen, die Änderungen, okay, ich sehe, es hat sich was getan, die Straßen sind neu. Aber ansonsten, ich kenne kaum noch jemanden, die dich kenne, sind alle verstorben, es ist noch hier und da einer, die muss ich erstmal suchen und dann kenne ich sie ja gar nicht. Ich muss erstmal wieder reindenken, wer war das jetzt? Wenn ich jetzt in mein Heimathaus, das ist hier gegenüber der Kirche, gehe, sicher.
Kommen die Tränen.
Ja, habe ja auch ein paar Tränchen, ja. Aber ansonsten, man wird dann hart über die Zeit. Ich habe in Deutschland genauso lange gelebt, noch länger als hier in Rumänien. Sicher, das ist Kindheit, das ist Jugend. Das ist und war die alte Heimat. Aber die neue ist Deutschland. Also ich könnte mir nicht vorstellen, nochmal hier zu leben oder so. Es wäre zu umständlich für mich.
Es gibt immer mehr ausgewanderte Sachsen, die sagen, die Geschichte der Siebenbürger Sachsen ist zu Ende, es ist nichts mehr zu tun, man muss hier alles aufgeben, die Kirche, den Friedhof. Wie sehen Sie das?
So sehe ich das jetzt nicht. Aufgeben, nein, nie. Aber es ist unsere letzte Generation, die noch was dafür tut, sich noch daran erinnert, vielleicht noch Interesse zeigt am Friedhof, an der Kirche und so. Aber die nächste Generation, die wird sich kaum noch daran erinnern. Die wissen nur, wir kommen aus Siebenbürgen oder unsere Eltern, die kommen aus Siebenbürgen. Aber ansonsten haben sie keine Erinnerung. Kann ich anhand meiner Tochter sagen, die war 2,5 Jahre, als sie nach Deutschland kam. Interesse, wenig so Bilder und so, wenn man ihr zeigt, okay. Aber sie sieht die Bildchen. Sie denkt dann immer, sie ist irgendwo im Urlaub dann da. Aber keine Erinnerung. Ja, mit 2 Jahren hat man auch keine Erinnerung an die alte Heimat. Für sie ist Deutschland die Heimat.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den ganzen Sommer über wird in mehreren evangelischen Kirchen in Siebenbürgen Orgelmusik gespielt. So auch in der Kokelstadt Mediasch, wo die berühmte Johannes Hahn Orgel steht. Mit der Mediascher Organistin Edith Todt sprach Christa Richter, Mitarbeiterin der Sendung in deutscher Sprache, beim öffentlich-rechtlichen Hörfunk Rumäniens Radio Romania in Bukarest.
Wenn sich in Siebenbürgen die Touristenzeit ankündigt, dann beginnt eine besondere Zeit für die siebenbürgischen Orgeln in den evangelischen Kirchen. Sie werden nicht nur am Sonntag gespielt zum Gottesdienst, sondern mitten in der Woche gibt es Konzerte für Gäste, für die Einheimischen und für Leute, die Musik lieben. Edith Todt, du lebst in Medasch und arbeitest dort als Organistin an einer wunderbaren Orgel. Es ist eine Johannes Hahn Orgel, die du sehr schön und mit Spaß spielst. Aber bei euch ist das Orgelsommer etwas ganz Besonderes. Wenn man sich die Liste ansieht, von Mai bis Oktober habt ihr jede Woche ein Orgelkonzert. Wie organisiert man so eine Orgelsaison?
Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht, weil viele gerne herkommen und sich schon viele Monate vorher anmelden und hier spielen möchten. Vor allem Leute aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland. Und dann haben wir im Januar ein Organistentreffen und alle freien Termine können dann von meinen Kollegen besetzt werden.
Und wie ist dann das Konzert selbst, das Konzertprogramm? Dürfen Sie sich selbst zusammenstellen oder habt ihr auch Vorschläge?
Nein, bei uns ist es ganz frei. Die Orgel gibt ja schon das Konzertprogramm vor, denn es ist eine barocke Orgel. Die hat auch nicht so viele Möglichkeiten wie das eben eben in Hammerstadt oder in Kronstadt sein könnte.
Ah, da muss dann eine besondere Musik gespielt werden.
Ja, also vor allem Barockmusik, aber man kann natürlich auch romantische Musik und moderne Musik auf unserer Orgel spielen. Man muss nur manches umschreiben oder umdenken, während man spielt.
Na, diesen Sommer zum Beispiel, wer waren schon und wer werden noch kommen? Sag vielleicht ein paar Namen, ein paar Gruppen, denn es war was los, muss man sagen.
Ja, in diesem Jahr begann der Orgelsommer eigentlich schon im April mit Matteo Joachimescu, der Flöte spielt, und Alfredo Valles am Klavier.
Von wo kamen die denn?
Sie kommen aus Wien, aber Matteo ist ein Bukarester und Alfredo ist Venezuela. Ja, genau.
Und die haben das eingeleitet, das war interessant. Wussten die da Leute davon und sind sie gekommen ins Konzert?
Ja, Gott sei Dank, sie haben auch argentinische Musik gespielt, also was total Schönes und Besonderes, ja. Und inzwischen haben wir uns mit Matteo auch befreundet und er kommt sehr gerne nach Mediasch. Im nächsten Jahr wird er sogar mit einer Harfenspielerin kommen. Als Organisten waren natürlich aus dem Inland unsere lieben Freunde Erich Türk, Steffen Schland, es folgen Liv Müller, Laszlo und Janosch Krzysztofi, Hans Eckertschland, Vlad Nestase, Ursula Philippi.
Also alle großen Namen, die
unsere großen,
den lyrischen Orgeln spielen.
Aber es kommen auch große aus dem Ausland. Aus Deutschland war zum Beispiel Frau Christiane Werbs aus Warnemünde. Sie hat einen Trompeter mitgebracht, Christian Packmoor, einen wunderbaren Trompetisten, der uns gleich auf 4 verschiedenen Trompetenstücke gespielt hat und sie auch vorgestellt hat. Ja, oder wir hatten eine Sopranistin, da war die Kirche auch sehr voll, Anca Cecilia Pauletz aus Bukarest mit Marius Orosch. Sie hatten auch ein schönes, verständliches Programm für das Publikum.
Edith, kennst du aber diese Leute auch alle?
Die beiden kannte ich nicht, die anderen habe ich schon gekannt.
Du schreibst sie dann an und dann sagen sie, ob sie kommen wollen.
Nein, nein, sie schreiben mich an.
Sie haben Interesse zu kommen.
Ja, die meisten.
Denn in Bukarest ist es ja nicht so üblich und die Rumänen kennen die Orgelmusik eigentlich nur aus den Konzertsälen, weniger aus den Kirchen, aber das kann sich ja ändern. Wie steht es mit der Stadt Publikum? Wie hast du es geschafft, dir ein festes Publikum zu schaffen? Denn es sind tatsächlich immer viele Konzertbesucher dabei.
Ja, das hat natürlich auch jetzt Jahre gedauert, um ein festes Publikum zu bekommen. Und dieses wächst auch von Jahr zu Jahr. Das ist sehr schön. Die letzten Jahre haben wir zum Teil gute Werbung, noch bessere übers Internet. Wir haben einen Journalisten in Mediasch, den Mircea Hodrnau, der das als erster begriffen hat, dass man da Hilfe braucht. Und er hat dann angefangen, auch auf seinem Blog die Konzerte zu publizieren. Dann ist das Fernsehen in Mediasch auf die Kirche aufmerksam geworden. Da haben wir auch Einladungen bekommen, um darüber zu sprechen und auch im Radio von Mediasch. Mhm. Und dann, sehr schön, schon seit vielen, vielen Jahren, ich denke seit 10 Jahren, macht Radu Radescu, ein Schäßburger, der in Bukarest lebt.
Ja, ich kenne.
Er hilft uns auch. Er hat die Flyer konzipiert. Er hat uns
Macht das als Hobby. Er macht
als Hobby,
das so schön.
Und wirklich wunderbar und auch kostenlos. Und,
und das Publikum ist ja, wie gesagt, interethnisch. Zuerst kamen in die evangelische Kirche nur Siebenbürger Sachsen. Die Rumänen sagten, was sollen wir dort? Dürfen wir hingehen, zum Beispiel in Birtem?
Genau.
Aber inzwischen, wissen Sie, Musik kann man überall hören.
Auch das und ich denke auch, die große Öffnung, meine ich, vielleicht sagen es andere anders, begann 2000, als wir das ökumenische Weihnachtskonzert hier das erste Mal in unserer Kirche hatten, wo alle Chöre der Stadt eingeladen waren. Orthodoxe, griechisch-katholische, auch Freikirchen, die Ungarn.
Und das war die große Öffnung.
Ich denke, da haben sich viele dann reingetraut. 2000 im Dezember.
Ach, das war eine gute Idee. Da habt ihr eine große Öffnung gemacht.
Ja, und jetzt haben wir jedes Jahr diese Weihnachtskonzerte.
Und das läuft so weiter. Ihr seid aktive Leute in Mediasch und ich muss dir gratulieren, denn du bist ja die Seele des Musiklebens, muss man zugeben. Und ich freue mich, dass du das tust, denn du machst das nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch mit Kindern. Aber darüber reden wir ein andermal. Danke fürs Gespräch.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir setzen das Funkmagazin mit einem weiteren Beitrag aus Ungarn fort. Am 1. August-Wochenende, am 6. August, fand in der ehemals überwiegend ungarndeutschen Gemeinde Elek an der ungarisch-rumänischen Grenze das 13. Weltfreundschaftstreffen der Eleker Heimatvertriebenen statt. Joshi Ament aus Sinsheim ist der Vorsitzende des Vereins Kulturkreis Elek mit Sitz in Laudenbach im Rhein-Neckar-Kreis in Deutschland. Er und weitere 50 Vereinsmitglieder waren auch an diesem 13. Treffen mit dabei. Mit dem Vereinsvorsitzenden sprach unser ungarndeutscher Kollege Gábor Schultheis.
Erzählen Sie ein bisschen über die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass Sie jetzt heute hier sind, beziehungsweise was Sie alles dafür tun, dass Sie jedes zweite Jahr oder noch öfters hier sein können.
Also von der offiziellen Seite her besteht diese Programmreihe Weltfreundschaftstreffen seit 1990, wurde dann 1994 zum zweiten Mal ausgerichtet und danach immer alle zwei Jahre. Und deshalb ist es dieses Mal das 13. Weltfreundschaftstreffen. Die Geschichte und der Ursprung des Weltfreundschaftstreffens geht zurück in die Zeit der politischen Wende in ganz Osteuropa, als der damalige Ratsvorsitzende hier in Elek die Idee hatte, alle heimatvertriebenen Eleker zu einem Weltfreundschaftstreffen hier einzuladen. Damals war das Bindeglied, die Verbindungsorganisation der heimatvertriebenen Eleker in Deutschland, das Eleker Heimatkomitee. Und mit diesem wurde damals, 1989, auch erstmals offiziell Kontakt aufgenommen, um so etwas zu organisieren. Und dann ging es lange Zeit hin und her, ob so etwas stattfinden kann und wie man das organisiert, weil es natürlich zum ersten Mal aufkam, offiziell, dass ein Bürgermeister von Elek die im Jahr 1946 vertriebenen Eleker Deutschen offiziell hier, ich betone offiziell, nach Elek in die alte Heimat einlädt. War damals ganz große Diskussion, weil viele dieser Erlebnisgeneration damals gesagt haben, ja, erst haben sie uns rausgeschmissen, ja, und jetzt sollen wir wieder kommen.
Sie haben es ja bereits erwähnt, Erlebnisgeneration, kann man vielleicht sagen, dass sehr wenige Leute davon noch am Leben sind, beziehungsweise sie sind sehr veraltet. Welchen Bezug hat Ihre Generation zu dieser ganzen Geschichte?
Ja Gott, die erste Nachkriegsgeneration, ich bezeichne sie auch gern die Bekenntnisgeneration, hat natürlich einen ganz anderen Bezug wie die Erlebnisgeneration. 70 Jahre sind jetzt vorbei. Wir haben immer noch einige in unserer Gruppe, die hier in Elek geboren sind, die jetzt aber schon um die 80 Jahre sind oder teilweise älter. Die junge Generation hat natürlich den Bezug ein bisschen behalten können, weil sie mit ihren Eltern dann ab den späten 60er Jahren hierher nach Elek gekommen sind, weil viele Familien sind vor allen Dingen durch die Verschleppung von Elekern nach Russland sind Familien getrennt worden. Selbst in meiner eigenen Familie war es so, dass die Eltern, wir hatten hier vier Kinder, die Eltern sind mit zwei Kindern nach Deutschland ausgewiesen worden und zwei Kinder waren in Russland. Und so ist von diesen zwei Kindern, die dann hier zurückgekommen sind, ein Kind, also die älteste Schwester, hier in Elek geblieben. Und so lebte ein Geschwisterteil hier in Elek und die anderen in Deutschland. Und dann haben natürlich die nachfolgenden Generationen hat das mitbekommen, da wohnt eine Tante, da wohnt ein Onkel, da ist mein Cousin, meine Cousine. Und so gelingt es der Nachkriegsgeneration, hier die Kontakte zu halten. Ist natürlich sehr schwierig. Aber wir bemühen uns das mit unseren Möglichkeiten in die nächste Generation zu retten.
Sie haben ja gesagt, und ich weiß, Sie tun sehr viel in Deutschland, um diese Kontakte lebendig zu halten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft in dieser Beziehung?
Für uns, denke ich, als Kulturkreis ist es wichtig, dass wir das, was unsere Vorfahren, unsere Ahnen hier in Elek gemeinsam erschaffen haben. Das haben wir hier alles verloren. Aber diese Verbindungen und diese Kontakte untereinander, gerade bei dieser eben besprochenen Erlebnisgeneration, die langsam wegstirbt, die hat diesen Kontakt zueinander gesucht. Und diesen Kontakt wollen wir in Deutschland fortsetzen mit Traditions- und Brauchtumspflege, mit Gedenkprogrammen, aber auch mit kulturellen Tagen, aber auch mit sehr geselligen Programmelementen. Wir machen auch in Deutschland einen Speckbraten oder einen Kesselgulasch. Das kennt man in Deutschland sonst nicht. Da kommen auch bei uns, selbst zu unseren Veranstaltungen, immer noch über 100 Leute. Und das sind dann auch schon sehr viele der nächsten Generation dabei, die sich dann ein bisschen interessieren. Meine Großeltern kommen auch aus Elek und sich dann uns so anschließen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Heimatverbunden, so fühlen sich viele unserer Landsleute, die bereits seit mehreren Jahren das Banat verlassen und sich eine neue Heimat gefunden haben. Das bringen sie jedes Jahr zum Ausdruck, besonders in der Sommerzeit, wenn sie ihre Geburtsorte wieder besuchen. Vor 5 Jahren führte das römisch-katholische Bistum in Temeswar auch einen Wallfahrtstag speziell für sie ein. Die deutsche Wallfahrt nach Mariaradna ist am 2. August zu Porciuncula, einem alten Franziskanerfest, angesetzt. Adi Ardelian war heuer dabei und berichtet.
Einmal im Jahr sollte man nach Mariaradna pilgern. Das ist in das Gedächtnis der Banater Schwaben seit Generationen eingeprägt. Hunderte Landsleute von nah und fern fanden auch diesmal den Weg zum Gnadenbild der Mutter Gottes an der Marosch. Die Pilger reisten mit PKWs und Bussen an und füllten am Vormittag die päpstliche Basilika. Den Festgottesdienst zelebrierte Bischof Martin Roos mit mehreren Priestern aus Deutschland und Rumänien. Für die musikalische Umrahmung sorgten Dr. Franz Metz an der Orgel und die Blasmusikkapelle aus Trostberg. Bischof Martin Roos sprach in seiner Predigt das Jahr 1716 an.
Es war eine Befreiung und vor allem war es ein neuer Anfang für diese unsere Diözese, wo katholisches Leben wieder in aller Öffentlichkeit möglich geworden ist. Denn es war tatsächlich die Stunde Null.
Während des Gottesdienstes stimmten die Pilger die traditionellen Marienlieder an.
Sind schöne Gefühle der Erinnerung, die meine Frau und mich heute begleitet haben.
Sagt Peter Leber, der Vorsitzende der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland.
Ich war als Kind mit meiner Mutter in den 60er Jahren zum ersten Mal hier und ich habe in den letzten 1-2 Tagen auf dem Weg hier ins Banat öfters dran gedacht. Und wie der Herr Bischof gesagt hat in seiner Predigt, sind die Wurzeln, die wir hier vorfinden und es führt uns auch dann immer wieder gerne hierher nach Radna.
Manche Pilger kamen zum Gottesdienst in Tracht, andere brachten auch die Fahnen ihrer Kirchengemeinden mit, so die Gruppe aus St. Martin, geleitet vom Heimatortsgemeinschaftsvorsitzenden Bernhard Fackelmann.
Die St. Martiner nördlich der Marosch sind ja eine der katholischsten, sagen wir mal, gläubigsten Gemeinden im Banat. Darum sind wir auch so viele, wir sind über 80 Leute da. Für uns ist das etwas Besonderes. Wir kamen ja jedes Jahr früher hierher und nach so vielen Jahren freut es uns, dass wir wieder da waren. Wir haben wieder endlich eine heilige Messe erlebt, wie sie früher war.
Besonders war die Messe auch für Christa Bayer, die aus Deutschland stammt, aber seit mehreren Jahren in der Arader Kleinstadt St. Anna in der deutschen Schulabteilung tätig ist.
Es war sehr schön. Es ist für mich auch so ein Stück Heimat, weil in der Nähe, wo ich herkomme, ist Altötting. Und da ist das für mich so ein Stück Heimat und deshalb auch für mich sehr emotional. Und die Kapelle, 20 Kilometer von meinem Heimatort, aus Trostberg, ich komme aus Wasserburg und es ist schon sehr schön.
Es war sehr, sehr schön. Wir sind richtig stolz, dass wir da spielen durften,
sagt Josef Maurer, der Leiter der Stadtkapelle aus Trostberg.
Es hat uns eine riesige Freude gemacht. Und es ist eben so, ich stamme von hier. Ich habe sogar in Radna gewohnt, ein Jahr mal. Meine Frau ist Zahntechnikerin gewesen in Lipova und wir haben dort gewohnt. Und ich bin nach Harad gefahren. Ich stamme auch aus Rumänien, aus Chiria, Vilagos, Helburg. Und das hat mich dahergezogen, dass ich meine Blaskapelle, Trostberg, der Dirigent, ich schon 30 Jahre bin, das hat uns riesen Spaß gemacht. Meine Musikanten sind alle hell begeistert.
Ich bin Rupert Schönlinner aus Trostberg.
Mitglied in der Stadtkapelle und ich habe diesen Ausflug organisiert. Das war eine Premiere für uns. Wir sind mit unserer Kapelle noch nie so weit gefahren. Aber da unser Sepp ja aus der Gegend ist, war das für uns eine besondere Ehre, hier zu spielen. Es war sehr aufregend, diese große, schöne Kirche zum ersten Mal zu sehen. Die vielen Menschen, die hier kommen. Was mir aufgefallen ist, der kräftige Gesang vom Volk. Das war sehr schön. Das kennen wir von zu Hause nicht so. Und dann war es die große Ehre, hier in dieser Kirche diesen Gottesdienst zu gestalten.
Die deutsche Wallfahrt nach Maria Radna wurde vor 5 Jahren wieder ins Leben gerufen und auf den 2. August zum Portiuncula-Tag festgelegt. Die Bedeutung des Festes erklärt Domherr Andreas Reinholz, Pfarrer in Maria Radna.
Es ist ein Moment aus dem Leben des heiligen Franziskus von Assisi, nachdem er sich entschlossen hatte, Geld in die Einsamkeit zurückzukehren, um dort Gott zu suchen. Da hat er eine kleine Kapelle gefunden, die sehr vernachlässigt war. Und er hat gemeinsam mit einigen Freunden von ihm beschlossen, diese Kirche zu renovieren. Das war der erste Schritt, den er getan hat, um später dann den Orden zu gründen. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, das Gebäude der gesamten Kirche, der Weltkirche, wieder zu stärken. Und das ist ihm Gott sei Dank auch gelungen. Es gab schon seit Generationen diese Sitte hier im Banat, dass einige deutsche Gemeinden an diesem Tag nach Radna gekommen sind. Außerdem wissen wir, dass an diesem Tag, da haben die Mitglieder der Franziskaner des Ordens, aber auch alle hier anwesenden Gläubigen vollkommenen Ablass erlangt. Das heißt also, nach dem Tod wurden die sämtlichen Sündenstrafen erlassen. Das ist vollkommener Ablass. Und das war früher also sehr wichtig für alle Leute. Und darum haben sie versucht, an solchen Tagen hierher zu kommen, der mit dem Leben des Heiligen Franziskus und mit dem Leben der Ordensbrüder hier in Maria Radna in Verbindung stand.
Aus Anlass der deutschen Wallfahrt wurde im neu renovierten Klostergebäude eine Kunstausstellung eröffnet. Der in St. Martin gebürtige Michael Messer aus Augsburg fertigte mehrere Gesichtsausschnitte seiner Landsleute an und stellte sie aus.
Dass wir, unsere Generation, noch sehr heimatverbunden ist, wollte ich damit zum Ausdruck bringen, mit diesen Köpfen, die geistige Anwesenheit, unsere geistige Anwesenheit in der alten Heimat darstellen soll. Ich erlebe es ja immer wieder in meiner eigenen Familie, wo so viel von der alten Heimat gesprochen wird, vom Dorf, von den Menschen, von Bekannten, von der Kirche. Also es ist ein Dauerthema. Wir befinden uns halt immer wieder geistig in der alten Heimat und das sollte damit gezeigt werden. In der Kirche standen natürlich auch ein paar Köpfe, da sollte es den Menschen, die heute jetzt nicht physisch da sein können, ein Raum gegeben werden. Also sie waren auch da, eine geistige Präsenz, nicht physisch, aber eine geistige Präsenz.
Seit 4 Jahren haben Archäologiestudenten von 8 Hochschulen aus Deutschland, Rumänien und Ungarn die Möglichkeit, in Călugăreni, Kreis Mireș, nach den Spuren der Römer zu suchen. Hier befand sich einst ein römisches Militärlager, ein sogenanntes Kastell, dessen Grundrisse heute erforscht werden. Das Projekt wird von Dr. Manuel Fiedler von der Humboldt-Universität aus Berlin geleitet, der unserer Kollegin Christina Molnar weitere Einzelheiten über die Forschungsarbeiten aus Călugăreni verraten hat.
Ich bin Archäologe, ich bin klassischer Archäologe und habe in Berlin und in Köln studiert. Und bereits während meines Studiums habe ich mich sehr gerne mit Ausgrabungen beschäftigt und bin als Student auf Ausgrabungen gegangen. Und nach meinem Studium hatte ich verschiedene Möglichkeiten, auch selber Grabungen zu leiten. Seit 1999 bin ich hier in Rumänien tätig und mein erstes Projekt war in Alba Iulia, wo wir ein internationales Team aufgestellt haben, um ein römisches Heiligtum in Apulum, im antiken Apulum in Alba Iulia zu erforschen. In dieser Zeit bereits habe ich viele junge Kollegen aus Rumänien kennengelernt. Wir haben vor 10 Jahren dann beschlossen, diese Forschung fortzusetzen, nämlich im Kern mit dieser Gruppe, die sich halt vor 15 Jahren getroffen hat. Und wir haben uns entschlossen, im Nordwesten von Dakien, in Porulissum bei Salau, ebenfalls ein Heiligtum zu untersuchen. Das haben wir 3 Jahre lang gemacht. Nunmehr sind wir seit 4 Jahren hier im Kreis Murien Jurasch tätig und haben einen neuen Forschungsschwerpunkt gebildet.
In Kalugaren, im Kreis Muresch, nicht sehr weit von Türkmuresch und Neumarkt entfernt. Wie ist es zu diesem Ort gekommen? Warum gerade hier?
Wir sind hier in Kalugaren und nicht nur in Kalugaren, sondern an weiteren Orten im Kreis Muresch tätig, weil wir den römischen Limes erforschen wollen. Im römischen Dakien befinden sich die Hauptorte, die urbanen Zentren im Westen, nämlich an den Westkarpaten, wie in Alba Iulia, das antike Apulum, oder in Samosegetusa oder in Putaissa. Und diese Orte sind für das römische Dakien ganz gut erforscht. Wir haben eine ganz gute Kenntnislage. Relativ wenig erforscht ist allerdings der Osten des Landes, also der östliche Teil der dakischen Provinzen. Unser Forschungsansatz, unsere Forschungsfrage ist eigentlich, wie das Land im Osten verteidigt werden konnte und wie die Grenzsicherung hier stattgefunden hat. Eine solche Grenzsicherung im Römischen Reich, wir kennen da viele Beispiele in verschiedenen anderen Provinzen, hat bestimmte Strukturen und setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Und diese Elemente sind aber hier in Dakien bisher noch sehr wenig erforscht gewesen. Deswegen haben wir ein neues internationales Projekt vor 4 Jahren gegründet.
Wie muss man sich vorstellen, was war hier in Kalugaren in der römischen Zeit?
Der entscheidende Faktor in dieser Grenzsicherung sind die Ostkarpaten. Das ist eine natürliche Barriere, über die Feinde oder Leute, die unkontrolliert ins Römische Reich eindringen wollten, nicht so einfach rüberkamen. An verschiedenen wichtigen Punkten in der Landschaft wurden dann von den Römern Kastelle gegründet und diese Kastelle lagen immer an den Tälern, an schmalen Stellen, wo die Täler dann kontrolliert werden konnte. Und wenn wir nur über den Kreis Muresch jetzt einmal reden, so ist eins dieser Kastelle in Brinkovenest, wo noch sehr schön diese Renaissanceburg zu sehen ist. Darunter war ein römisches Kastell. Das ist einer der engsten Stellen des Muresch-Tals. Nachdem man den Pass, den Dederpass, überquert hat, wurde man dann dort ganz automatisch kontrolliert und am Weitergehen ins Innere der Provinz gehindert. Ähnlich ist es hier in Kalugaren. Auch hier, das ist die engste Stelle des Tals. Das ist so ein Punkt, wo man gut die Landschaft und den Verkehr kontrollieren konnte. Und weiter im Süden, in Sarazen, ist eine ähnliche Situation. Dort lag ein Kastell und kontrollierte den Weg ins Landesinnere. Man muss sagen, dass es schon lange archäologische Forschung zu diesen Kastellstandorten gegeben hat. Immer wieder kamen interessierte Leute hierher, auch im 20. Jahrhundert dann auch Archäologen und haben erste Untersuchungen gemacht. Für uns Archäologen sind aber allerdings diese Untersuchungen noch sehr schwer zu begreifen, weil sie nicht so besonders gut dokumentiert sind. Und genau dasselbe setzt sich dann eigentlich so in der Kenntnis dann auch fort in die normale Bevölkerung. Ich denke, dass die Bevölkerung relativ wenig weiß über das römische Erbe an diesen Orten und auch in Kalugaren. Und wir sehen das als eine unserer Aufgaben, aber an die Bevölkerung zu informieren. Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil es überhaupt von Interesse ist und wir denken, dass natürlich die Leute hier interessiert sind am römischen Erbe. Und auf der anderen Seite, weil die Denkmäler relativ schlecht im Boden zu sehen sind. Hier in Kalugaren wird Ackerbau betrieben. Wir sehen das in den letzten Jahren. Die Maschinen werden immer moderner. Die Gefahr ist groß, dass die Ruinen durch moderne Landwirtschaft sehr beeinträchtigt werden und zerstört werden in den nächsten Jahren. Deswegen sehen wir das als Archäologen als eine unserer Aufgaben an, zu informieren, um die Ruinen dann zu schützen.
Seit 4 Jahren arbeitet hier ein internationales Team, nicht nur von Archäologen, sondern auch andere Fachleute. Wie ist das überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Die Mitarbeiter, die hier zusammengekommen sind, wir kennen uns schon seit sehr langer Zeit, seit vielen Jahren. Wir haben ein Forschungsprogramm aufgestellt und haben uns überlegt, wen man einbinden muss in ein solches modernes Projekt. Wir haben verschiedene Probleme und diese verschiedenen Probleme können halt nur in einer interdisziplinären Art, wie wir sagen, gelöst werden. Wir haben verschiedene Disziplinen zusammengeführt und wir wollten das auch international gestalten. Deswegen haben wir ein breit aufgestelltes Projekt gegründet. Der Kern der Archäologen kommt aus Türku Muresch und von verschiedenen Universitäten im Ausland, nämlich der Humboldt-Universität in Berlin, der Universität in Köln und der Universität in Peć. Wir sind die Archäologen, die im Sommer die Ausgrabungen machen, die Sie zurzeit hier sehen können. Im Vorfeld allerdings ist es dann gut, wenn man die Fundstellen auf eine andere Art und Weise untersucht, als man das nur mit den Grabungen machen kann. Wir haben geophysikalische Prospektionen unternommen. Kollegen von der ELTE-Universität in Budapest sind mit Georadar und geomagnetischen Instrumenten angereist und haben über Wochen die Felder untersucht. Und die Geophysiker zaubern uns dann Anomalien, wie wir das nennen, auf dem Blatt Papier hervor, in denen wir Strukturen sehen. Und diese Strukturen sind hier in Kalgoorlie sehr, sehr deutlich zu sehen gewesen. Wir sehen ein Kastell und wir sehen ein Vicus, die römische Siedlung entlang einer Straße. Und ein solches Bild konnten wir auch in Bringovenest erkennen. Zusätzlich zu den geophysikalischen Prospektionen haben wir luftbildarchäologische Untersuchungen unternommen. Kollegen von dem luftbildarchäologischen Archiv der Universität Peć führen regelmäßig Befliegungen mit dem Flugzeug durch und beobachten Strukturen im Boden, die sich an der Oberfläche des Bodens abzeichnen im Kreis Murasch. Also vor allem für unser Projekt in Kalgoorlie, Bringovenest und Sarazen und an den Wachtürmen. Ein wichtiger Teil unseres Projektes sind die Restaurierungsmaßnahmen, die wir durchführen müssen, denn wir haben natürlich sehr viele Funde. Die Funde sind oft in einem nicht so besonders guten Zustand erhalten und werden sofort in einem kleinen Labor, was wir im Kulturhaus in Kalgoorlie eingerichtet werden, von Restauratoren behandelt. Kalgoorlie ist eines dieser sehr typischen alten Säcklerdörfer und wir fühlen uns hier nicht nur sehr wohl in diesem alten Ambiente, sondern wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, die Strukturen in dem Dorf zu dokumentieren. Wir haben deshalb Architekten von der Technischen Universität in Budapest gefragt, ob sie an diesem Projekt teilnehmen wollen. Seit mehreren Jahren werden die Höfe, die Häuser, die Scheunen, die Wohnhäuser in Kalgoorlie aufgenommen, fotografisch aufgenommen, aber auch zeichnerisch aufgenommen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere Grabungsergebnisse der Bevölkerung präsentieren wollen. Und so entstand die Idee, an dem wichtigsten Punkt, den wir zurzeit untersuchen, zwei Informationspavillons zu errichten. Ein Student der Technischen Universität in Budapest hat Entwürfe vorgelegt, wie ein solcher Pavillon in dieser Landschaft ausschauen kann. Er sollte verschiedene Elemente kombinieren und ein wichtiger Punkt war, dass er sich in die Architektur des Dorfes einpassen sollte, aber nicht beispielsweise ein Bauernhaus kopieren sollte, sondern er sollte schon eine moderne Architektur sein mit traditionellen Baumaterialien, nämlich aus Holz mit einem Holzdach, wurden deshalb diese Pavillons errichtet und innen drin finden die Besucher eine kleine Ausstellung zu unseren Arbeiten und über die Bedeutung von Kalgoorlie und den römischen Limes.
Funkmagazin.
Werte Damen und Herren, die deutsche Gemeinschaftssendung Das Funkmagazin endet hier. Ich bin Gabi Mesi von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche weiterhin und genießen Sie die sonnigen Sommertage. Auf Wiederhören und alles Gute bis zum nächsten Mal.